Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu, ihr hört den täglichsten Podcast der Welt. Nein, nicht nur Podcast, Spiele-Podcast, vermeintlichen. Und an diesem Geräusch hört ihr schon, heute geht es wieder um Brettspiele. Und dazu habe ich mir einen Experten eingeladen, der schon zweimal zu Gast war, nämlich zu Codenames und Broom Service. Wunderschönen guten Morgen, Lutz.
Ja, goeiemorgen. ja, auch aus den Niederlanden. Und ich habe auch schon gleich drei Spiele bereitgelegt für heute.
Wir haben nämlich heute nicht nur ein Brettspiel, wir sind ja sonst immer ein monothematischer Podcast und reden über ein Spiel, aber in diesem Kontext, über den wir heute sprechen, macht es Sinn, mehrere Spiele in einen Topf zu werfen. Es sind alle aus demselben Verlag, vom selben Autor und haben alle ein sehr grünes Design, Lutz, und grüne Packung. Die Spiele fangen alle mit F an, da kann sich eigentlich nur um einen Verlag handeln und um eine Person.
Genau, es ist der 2F-Verlag, der mit seinem Standardautor Friedemann Friese antritt. Der Friedemann Friese selber ist gar nicht Standard. Der fällt immer auf. Der hat offensichtlich die Lieblingsfarbe grün, was man nicht so seinen Spielen ansieht, sondern auch seinen zumindest zu essen immer grün gefärbten Haaren. Also wenn er zur großen Spielemesse kommt, dann sind die Haare grün. Da kann man den dann auch aus der Ferne her erkennen. Und er neigt zu Experimenten. Also bei der Farbe nicht, da bleibt er immer bei grün, aber bei seinen Spielen lässt er sich überraschend neue Sachen einfallen. Also dein bekanntestes Spiel, was ich glaube auch das erfolgreichste ist Funkenschlag. Da können Leute, also Vielspieler, denke ich, können den daher gut kennen, weil das relativ verbreitet
und
ist.
Er ist aber sehr vielseitig. Also er hat sehr anspruchsvolle Spiele, sehr strategische Spiele, aber auch eben so ganz simple Mechaniken, einfache Karten- und Legespiele. Also eine sehr, sehr breite Bandbreite, was seine Kreativität angeht. Und das merkt man auch an dem heutigen Thema. Wir reden heute über die Fast-Forward-Spiele. Also Fast-Forward wie Vorspulen, das englische Wort, kennt man vielleicht noch von Kassettendecks früher, die älteren Semester. Da gab es auch immer eine Fast-Forward Forward-Taste. Und unter diesem Namen sind auf der Spielemesse in Essen drei Titel veröffentlicht worden unter so einem Art Dachlabel. Also das nennt sich dann immer das Spiel, der Spielename, und dann steht drunter ein Fabelspiel und ein Logo mit diesem Fast-Forward-Zeichen. Auch mit so einer, wie die Vorspultaste, mit zwei so grünen Pfeilen, die nach rechts zeigen. Und um das jetzt mal aufzudröseln, es handelt sich um die Spiele Furcht, Festung und Flucht. Ihr merkt, wie immer mit F, auch im Englischen, witzigerweise, hat das geschafft, diese Spiele mit F zu benennen. Aber fangen wir doch mal an, was diese Bezeichnung ein Fabelspiel bedeutet. Wenn ihr den Podcast aufmerksam verfolgt, habt ihr sicherlich schon meine Liebe für das Spiel Fabelsaft entdeckt. Und genau damit hängt es auch zusammen, Lutz, weil Fabelsaft so ein bisschen die Geburtsstunde dieser Fast-Forward-Reihe war.
Genau, also eins von Friedemanns Experimenten. Also der guckt sich auch gerne mal in der Spielewelt um und denkt sich, ja, das kann man auch anders machen. Und da ist ja in den letzten Jahren, also auch, glaube ich, viele Brettspielinteressierte sind da nicht drum rumgekommen, die Legacy-Spiele zu bemerken. Und das sind Spiele, also jetzt erst das klassische Legacy-Spiel, ist ein Spiel, das sich von Partie zu Partie verändert in einer unveränderlichen Weise. Also es kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Klassische Beispiele sind zerrissene Karten oder Dinge, die auf den Spielplan gezeichnet werden.
Genau, haben wir ja ausführlich besprochen mit den beiden Folgen zu Pandemic Legacy. Daher kommt auch dieser Name. Den haben wir beide hier besprochen, genau. Und genau dieses Konzept hat er aufgegriffen. Entschuldigung.
Genau. Ja, nee. Dann können die Leute das en Detail nachhören, dann brauchen wir das jetzt nicht hier alles ausbreiten. Und er hat sich gedacht, das ist ja gar nicht so gut, immer alles kaputt zu machen. Vielleicht kann man das auch in einer Art und Weise machen, dass sich das Spiel verändert, ohne dass das unumkehrbar ist. Und hat dann halt mit Fabelsaft angefangen. Und das habt ihr ja auch ausführlich beschrieben. Also die Kurzfassung ist, man hat einen großen Kartenstapel und es liegen jede Runde bestimmte Karten aus. Und am Ende während der Partie werden bestimmte Karten abgeräumt und dann kommen neue vom Stapel. Und wenn die Partie zu Ende ist, dann wird die nächste Partie mit den gleichen Karten aufgebaut, die am Ende der letzten Partie zu sehen waren, womit man sich dann langsam durch diesen großen Kartenstapel durcharbeitet quasi und dann jede Partie halt anders beginnt.
Genau, und jetzt kann man sich wahrscheinlich, wir wissen es jetzt nicht, wie die Idee zu diesen drei neuen Spielen entstanden ist, aber ich kann mir das so richtig vorstellen, dass bei der Entwicklung bei 2F von Fabel Saft auch viele Ideen gekommen sind, wie man das auch auf andere Sachen münzen könnte, andere Spielgenres, wie man das miteinander verbinden könnte. Also auf jeden Fall wirkt es auf mich so, als hätte da diese Idee des Fabelsaftskonzepts weitergewirkt und eben auch die neueren Ideen, die dann parallel dazu entstanden sind, beeinflusst. Und dann hat man sich wahrscheinlich irgendwann gedacht, hey, dann machen wir doch wirklich so eine Art Marke draus. Und jetzt stehen sie vor uns, drei Spiele unter diesem Label Fabelspiel. Und die greifen auch genau das auf, was du gesagt hast. Also sind völlig anders thematisch aufgebaut und auch vom Spielkonzept anders als Fabelsaft selber. Aber nehmen dieses Konzept mit, dass man am Ende der Partie einen Status erreicht hat, der sich in die nächste Partie überträgt. Also das Spiel verändert sich von Partie zu Partie. Und um das mal so ein bisschen voranzutreiben, fangen wir doch einfach mal ein bisschen chronologisch an mit dem einfachsten dieser drei Spiele, würde ich sagen. Das ist nämlich Furcht. Ein sehr simples Kartenlegespiel, bei dem man eigentlich Pärchen oder mehrere Karten sammelt und sie ablegt. Ist jetzt schwer in einem Satz zu beschreiben, aber ganz anders auf jeden Fall als Fabelsaft, aber auch eben mit diesem Fast-Forward-Prinzip.
Genau. Und was jetzt, also erstmal ist auch eine gute Sache, mit Furcht anzufangen, denn Leute haben natürlich gefragt, das sind jetzt direkt drei Spiele, die rausgekommen sind, welches davon soll ich mir denn kaufen? Und dann sagt der Friedemann, ja, natürlich alle, aber wenn du das in einer bestimmten Reihenfolge spielen möchtest, dann beginn doch mit Furcht, dann wird's schwieriger mit Festung und Flucht wird dann nochmal herausfordernder. Und ja, jetzt genau.
Würdest du das auch bestätigen? Also ich finde die Reihenfolge ganz, ja, ganz sinnvoll. Ja,
ja, ich finde, wir haben tatsächlich anders angefangen, aber es ist so, dass das die ansteigende Komplexität ist. Ja. Furcht ist eindeutig das Spiel mit den dringlichsten Regeln. Mhm. Festung ist komplexer und Flucht finde ich am anspruchsvollsten. Nicht unbedingt von den Regeln am komplexesten, aber am anspruchsvollsten von den drei.
Genau, das dröseln wir jetzt gleich aus, wie das denn vonstatten geht. Vielleicht müssen wir eine Sache noch erklären. Dieses Fast Forward ist noch ein bisschen was anderes. Also es sind genau, eigentlich zwei Labels, zwei Konzepte, die beide miteinander haben. Das Fabel haben wir gerade schon erklärt, dass es eben fortgeführt wird von Partie zu Partie und was Neues entsteht. Und Fast Forward ist tatsächlich eine Idee, die meine Frau zum Beispiel total begeistert hat, weil jedes Mal, wenn wir hier sitzen und ich bringe irgendwie neue Brettspiele mit und das passiert ja nicht zu selten, verdreht sie die Augen, weil sie sagt, eigentlich habe ich total Lust auf Spielen, aber ich habe keinen Bock, jetzt irgendwie eine Stunde Regelerklärung zu bekommen und ich mag Regellesen eigentlich auch nicht so gerne. Also ich setze mich auch lieber an den Spieltisch und dann erklärt mir jemand in 5 Minuten, wie das Spiel funktioniert, aber je komplexer die Spiele sind, desto schwerer wird es natürlich auch, weil du immer diesen Konflikt hast zwischen, eigentlich müsstest du erst wissen, wie die Regeln funktionieren, bevor du losspielen kannst, aber eigentlich will man direkt losspielen, weil das Material liegt da, es schaut einen an und das ist immer so ein Konflikt beim Brettspielen.
Und Videospiele, mir geht das, also,
ganz kurz ja, noch, Videospiele schaffen das halt einfach viel, viel besser, ja, weil sie Tutorials haben. Und das hat sich Friedemann sicherlich auch gedacht und hat gesagt, wie könnte man denn so eine Art Tutorial in Brettspiele einbinden? Manche Verlage probieren das über Videoerklärungen, verweisen auf YouTube und so weiter, wo Leute die Regeln erklären, aber so richtig funktioniert es nicht. Und
doch, Friedemann also es kam gibt mit einen, der wo's, ja, einen, wo es ganz gut funktioniert hat, bei einem Spiel des Jahres, nämlich Andor. Die Legenden von Andor ist tatsächlich sogar dafür bekannt, dass es diese Losspielanleitung hat. Wo genau, man die Seite aufschlägt, man liest eine halbe DIN A4 Seite und das nächste ist schon, mach Folgendes. Und das ist so, dass, glaube ich, was das so, auch nochmal diese Bewegung, Regeln zu vereinfachen und Leuten in die Spiele zu kommen, wiederbelebt hat. Nachdem jetzt, ja, es ist jetzt, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren die Essener Feder, also die Belohnung für eine gut geschriebene Regel, da gab es einen Preis für, den gibt es leider nicht mehr.
Ja, und manche Täuber-Spiele haben das, glaube ich, auch so mit so einem mit so einer Losspielanleitung. Man wird dort aber das Gefühl nicht los. Also ich finde diesen Ansatz eigentlich auch ganz gut, aber man wird das Gefühl nicht los, wie bei Videospielen eben auch. Das ist noch nicht das richtige Spiel, sondern das ist noch ein Tutorial, ein Erklärspiel. Und wenn man das gespielt hat, dann ist es quasi alles vorgegeben. Dann hat es zwar jeder verstanden, aber man muss trotzdem sehr viel dabei lesen und sehr viel dabei machen, was von einem erwartet wird und spielt noch nicht das richtige Spiel. So, und Fast Forward ist eigentlich eine Mischform daraus und ist eigentlich ganz einfach erklärt, du baust dieses Spiel nicht auf. Also weder Furcht noch Festung noch Flucht musst du aufbauen, sondern du nimmst diese, das sind alles drei Kartenspiele übrigens, nimmst den Kartensatz heraus und bestimmst, wer fängt an. Und dann zieht der oder diejenige die oberste Karte und dann geht's direkt damit los, weil auf den Karten, die sind so vorsortiert, dass Spielkarten und Anleitungen direkt miteinander verwoben sind durch Karten, die man zieht und einfach liest und macht, was da steht.
Ja, also es ist für mich ist das quasi, wäre das, wenn ich nicht vorinformiert gewesen wäre, ganz furchtbar gewesen, da ich immer gerne ich bin immer der beim ganzen Spiel die Anleitung festhält. Ja. Und die Regeln nachschlägt, aber ich bin auch der immer erklären muss. Und es ist, also wenn man es weiß, ist es natürlich eigentlich hervorragend, wenn man der Erklärer ist, dass man einfach weiß, ich brauche nur eine Karte vorlesen. Das ist meine Aufgabe heute. Ich brauche nicht vorher 10 Minuten die Regeln erklären, dann 10 Minuten Fragen beantworten. Nein, es kann direkt losgehen. Das ist eine gute Idee.
Es ist genial und es funktioniert auch wirklich bei allen drei sehr gut. Bei, ich greife mal kurz vor, bei Flucht zum Beispiel ist es sogar so cool vorgelegt, dass jeder spielt so eine Rolle und man zieht halt am Anfang einfach mal eine Karte und dann in der nächsten Runde ziehst du quasi die Beschreibung deiner Rolle und jeder liest es für sich und weiß, was er zu tun hat und jeder, der da steht dann auch immer, was man laut vorlesen muss und so weiter und so fort. Und trotzdem hat es aber direkt diesen Spielcharakter. Also bei Furcht kann man auch direkt damit losspielen und das Deck, ich nenne es jetzt Deck, so wie bei Magic oder wie bei Deckbuilding Games, ist halt so vorsortiert, dass auch dann der Komplexitätsgrad steigt. Also das ist gleichzeitig auch das Schöne, was so diese Legacy-Spiele mit sich bringen, dass man beim Spielen noch nicht weiß, was einen komplett erwartet. Also bei Legacy-Spielen macht man Kästchen auf, wenn ihr das jetzt noch nicht gehört habt. Man rubbelt irgendwelche Dinge frei, man zerstört was, man malt Dinge auf und es kommen auch neue Regeln dazu. Also Legacy-Spiele bestechen vor allem dadurch, dass du am Anfang dich nicht immer darauf einstellen kannst, was du jetzt alles können musst irgendwie oder wissen musst für diese Partie, sondern du wirst überrascht. Und das kriegen alle drei Spiele tatsächlich auch sehr gut hin, dir dieses Legacy im Kleinformat, nenne ich es jetzt mal, zu präsentieren, weil du immer wieder neue Regeln entdeckst. Und nach der zweiten, dritten, vierten Partie hast du rückblickend ganz andere Möglichkeiten, als du am Anfang dir überhaupt gedacht hast, die du hast. Oder das Spiel entwickelt sich auch oft in eine andere Richtung, als du es erwartest.
Genau, das ist hier nicht so ganz krass, weil es ja halt schon gewisse Limitierungen gibt halt dann. Ja. Aber es ändert sich schon, also es gibt bei dem einen oder anderen Spiel noch mal eine Überraschung im Stapel.
Genau, also ja, aber nicht jetzt so mega gravierend. Also irgendwelche Batterien und Schwarzlicht oder so kommt jetzt aus keiner Packung raus. Da sind wirklich nur Karten drin.
Das ist bei einer Schachtel, die 90 Karten enthält, ein bisschen schwierig.
Das sind auch so kleine Mitbringspiele, würde ich sagen. Also im Vergleich zu Fabelsaft, wo ja quasi wirklich ein großes, so diese Standard DIN A4-Schachteln, nenne ich es jetzt mal, und wo wirklich auch viel Spiel drin ist, da spielst du locker 20, 30 Partien, bevor du dann da komplett durch bist, sind die Dinger hier schon eigentlich einabendfüllend, würde ich jetzt mal sagen. Bis auf Flucht, da reden wir nachher noch ein bisschen drüber, aber Furcht und Festung sind schon so, dass man sie spielt wie ein längeres Abendspiel. Man kann sie auch an mehreren Tagen spielen oder man sagt irgendwie, naja, wir spielen jetzt irgendwie 2, 3 Runden Festung, das dauert jeweils so 15 Minuten und dann spielen wir noch was Großes, klar. Aber wir haben zum Beispiel Festung fast am Stück durchgespielt, weil es uns einfach so gut gefallen hat, weil man ja auch wissen will, was kommt denn da als nächstes und wie geht's weiter.
Also das hängt von den Spielen ab, muss ich dazu sagen. Also wir können ja direkt mal bei Furcht dann einsteigen. Furcht ist, wie gesagt, das Einfachste davon. Und da ist es auch relativ einfach. Am Anfang sagt der Kartenstapel einem nur, in deinem Zug darfst du eine Karte ziehen. Wenn dann jeder eine Karte gezogen hat, dann kommt die nächste Karte, die sagt, du kannst in deinem Zug aber auch eine Karte spielen, wenn du möchtest. Und das ist quasi so der Einstieg. Und das ist ja immer so schwierig mit spoilerfrei und nicht spoilerfrei. Ich sag mal, wir erklären jetzt schon ein paar grundlegende Regeln, sonst kann man ja gar nicht drüber reden. Aber vielleicht, dass so die unteren Überraschungen noch da sind. Aber genau, es funktioniert halt so. Man darf halt eine Karte ziehen oder spielen. Das Problem ist, man hat ein Handkartenlimit von 3. Das heißt, spätestens mit 3 Karten muss man spielen. Warum ist Spielen schlecht? Jedes Mal, wenn man eine Karte in die Mitte legt, muss man die Summe angeben, die jetzt in der Mitte liegt. Wenn man über 15 kommt, dann hat man diese Runde verloren. Das ist jetzt erstmal noch nicht so spannend. Was dann quasi, was ich dann daran spannend finde, ist, dass derjenige, der Karten mit der höchsten Summe auf der Hand hat, dann diese Runde gewonnen hat. Und das hat bei uns sehr gut funktioniert, weil man ständig sich überlegen muss, okay, ich möchte jetzt eigentlich diese hohe Karte behalten, weil damit gewinne ich. Wenn ich aber halte und reinlegen muss eine davon, dann bin ich raus. Und das ist so ein bisschen so ein, ich sag mal, Chicken Race. Also quasi, wie lange kann man möglichst riskant sein, ohne rauszufliegen aus dem Spiel und dann ganz verloren zu haben. Man möchte ja quasi so nah wie möglich an die Grenze dessen, was noch okay ist, bis man halt über den Abgrund hinuntergehen musste und dann hat man verloren.
Genau. Ist ein Spiel für 2 bis 5 Spieler. Wir haben es hauptsächlich zu viert gespielt. Ist ein sehr süßes, putziges Legespielchen mit so Geistern. Also deswegen mit das Thema Furcht. Da hatte ich ehrlich gesagt ein bisschen was anderes erwartet. Als ich es dann gespielt habe, habe ich dann gedacht, ja, okay, also so, ich hatte jetzt irgendwas Legacy und Furcht. Ich hatte mehr erwartet, was da drin war. Mir hat es aber trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Die Partien gehen super schnell von der Hand, im wahrsten Sinne des Wortes. Die allzu großen Überraschungen sind da jetzt ehrlich gesagt nicht drin.
Jetzt steht da 15 Minuten.
Ja.
Hast du das jemals benötigt? Nee.
Die sind schneller, die Partien, ehrlich gesagt.
Also wir haben irgendwas zwischen einer maximal 5 Minuten gebraucht.
Ja, geht uns auch. Wenn man das, vor allem wenn man dann drin ist, also am Anfang dauert es vielleicht noch ein bisschen, aber das Spiel kannst du, ich würde es mal sagen, in 90 Minuten spielst du es, glaube ich, komplett durch. Oder?
Vielleicht sogar eine Stunde. Ja. Also wir haben, glaube ich, ein bisschen länger gebraucht, lag aber dann auch da dran und da, also da hat sich für mich so diese Qualität gezeigt. Also ich habe halt diesen Stapel hingepackt, da waren wir 3 Leute am Tisch und wir haben halt angefangen, zusammen die Regeln zu lernen. Also halt mit jeder dieser Karten, die dann halt die Regeln erklärt. Dann waren wir aber dann irgendwann 4. Das heißt, dann hat man tatsächlich in 2 Minuten die bisherigen Regeln dem Neuen erklärt. Ja. Und irgendwann kam Nummer 5 dazu. Und dem hat man auch so schnell wieder die neuen Regeln erklärt. Und das war halt cool. Also fand ich, die konnten immer sofort einsteigen. Da hätte auch jederzeit jemand aussteigen können. Man kann selbst nachdem schon die Regeln zum Großteil ausliegen, immer noch das super schnell erklären. Es spielt sich halt auch schnell. Also das hat mir sehr viel Spaß deswegen gemacht. Einfach weil ich auch wusste, dass das quasi das, ich will nicht sagen anspruchsloseste, aber das mit der geringsten Einstiegshürde ist.
Also wer jemals schon mal irgendwie seiner Oma Uno beigebracht hat, der kann auch Furcht spielen und mit jedem spielen. Also komplexer ist es auch. Und wir wissen ja jetzt inzwischen alle, dass wir Uno alle falsch gespielt haben die letzten 30 Jahre.
Ist das so?
Ja, da kam doch jetzt gerade so ein Artikel überall, dass diese 4 Farbwahlkarte irgendwie nur zu bestimmten Momenten gespielt werden kann und das hat kein Mensch jemals so gespielt. Aber egal, wir schweifen ab.
Man muss den Zahlenraum bis 25 beherrschen.
Genau, aber ist angegeben für Kinder ab 8. Also ich denke, man kann das sogar auch mit Jüngeren spielen, wenn man eben Zahlen schon kennt. Dann kann man das auch wunderbar mit Kindern spielen. An dem Thema Furcht sollte man sich nicht abhalten. Das ist wirklich kein
Problem. Ist gar nicht gruselig, nee. Ich mag das Artwork auch. Magst du das Artwork?
Ja, geht so.
Ich finde, diese Geister sehen halt immer, also jede Karte hat halt so einen Haufen Geister drauf. Das sind aber immer nur so quasi schemenhafte Gesichter mit so einem Schweif hinten dran. Die sehen alle leicht unterschiedlich aus. Ich fand das ganz schön und ich finde auch die Symbolik ganz gut. Ich habe es ja auch international gespielt und die Niederländer verstehen so Halbdeutsch, andere verstehen kein Deutsch. Aber da war dann, wenn dasselbe Symbol 2-3 Mal aufgetaucht ist, dann war das auch klar, was das Symbol ist.
Ja. Also mir gefällt es ganz gut, so zum fluffig wegspielen, aber es ist mir persönlich ein bisschen zu glücksabhängig. Es ist halt extrem lockeres, easy-going-Spiel. Man kann sich nebenbei gut unterhalten. Es ist jetzt nichts, wo man irgendwie groß grübeln muss oder groß nachdenken muss. Es hat so ein paar, dass die neuen Regeln da dazukommen, so ein paar kleine taktische Überraschungen drin, aber insgesamt bleibt es sehr harmlos, würde ich jetzt mal liebevoll sagen. Aber macht Spaß.
Ja, also es ist, da würde ich fast sagen, ja, ähnlich wie Love Letter vielleicht. Also wer das so hat vom Schwierigkeitsgrad her. Ja, bei Love Letter ist ein bisschen noch die Deduktion dabei gegen Ende des Spiels, aber halt bei Furcht ist es schon Ja, es ist schon wirklich relativ einfach. Ja, es ist glücksabhängig, welche Karten ziehe ich. Dauert aber halt, wie gesagt, also wir haben die 15 Minuten halt ja nie gebraucht. Trotzdem habe ich so ein paar Entscheidungen, wo ich mir wirklich überlegen muss, möchte ich diese risikoreiche Karte behalten oder doch lieber versuchen, einen von den anderen schnell aus dem
Ja,
Spiel zu kicken. Ja.
genau. Aber ist jetzt nicht mein Lieblingsspiel von den dreien, würde ich jetzt an der zweiten Position nennen. Mein favorisiertes Spiel von diesen dreien ist tatsächlich Festung, der mittlere Teil in dieser Dreier-Serie. Wie geht's dir denn da?
Festung, von Festung der mittlere Teil ist das, ist viel, wäre vielleicht das beste Spiel. Aber wenn man unter der, weiter unten in den Stapel kommt, nee. Also das ist, also ich kann sagen, also Festung ist, funktioniert ganz anders als Furcht, obwohl es wieder
Ja,
Karten sind.
völlig, völlig anders.
Man sammelt wieder Karten so ein bisschen, also man darf Karten ziehen in seinem Zug. Und
Ganz kurz, ich wollte noch kurz ergänzen. Furcht und Festung sind nicht kooperativ, die spielt man gegeneinander
achso,
und
nee.
Flucht spielt man kooperativ, das haben wir am Anfang gar nicht gesagt, nur kurz
Nee.
zur Einordnung. Genau, also Festung
Genau.
geht es wirklich tatsächlich darum, um Festungen und gegen die Mitspieler zu spielen.
Genau. Und Festung ist auch nur für bis maximal, also 2 bis 4. Ist auch jetzt 10 plus, also muss man auch 2 Jahre älter sein, um es spielen zu können, laut Schachtel. Ob das jetzt so ist, lasse ich auch mal dahingestellt. Dauer auch 15 Minuten, da kann ich mir das schon eher vorstellen, dass das dauert. Ich habe nicht bei den Partien, weil die auch mehrere Partien sind, die auch alle nicht lange dauern. 15 Minuten kann aber durchaus bei der einen oder anderen hinkommen, wenn die Leute anfangen zu rechnen. Genau. Man darf halt wieder Karten sammeln. Also dein Zug ist, ziehe eine Karte oder greife Festungen an. Denn jetzt gibt es in der Mitte des Spiels am Anfang eine Festung und wer die am Ende des Spiels hat, hat gewonnen. So einfach ist das.
Ja.
Jetzt ist Festung erobern nicht ganz so einfach manchmal, denn die wollen ja alle wollen ja gerne Festungen haben. Die Karten zeigen nämlich verschiedene, ja, Krieger, kann man
Mon
sagen.
so Monsterkrieger würde ich es jetzt fast
Ja.
nennen, oder? So verschiedene, also ein Steinmensch zum Beispiel, der hat dann den Wert von 3 oder so ein Schlangenwesen oder so ein grünes, unbestimmtes Ding und die haben
Ja.
eben auch Zahlenwerte, die so eine Art Angriffswert darstellen. Genau.
Ja. Genau. Und mit diesen, da muss man quasi Sets sammeln. Halt eigentlich gleichfarbige Sets und mit denen darf man dann eine Festung greifen. Dann gibt es einen bestimmten Mechanismus, wie man den Stärkewert dieser Armee errechnet. Und dann kann man sich verdeckt mit dieser Armee so eine Festung nehmen. Und wenn man von jemand anders eine Festung möchte, dann liegen da ja jetzt schon Karten drunter und dann bietet man dem quasi verdeckt seine Angreifer an. Und das muss der Besitzer der Festung sich dann angucken, vergleicht die und der ja, die Armee mit den höheren, mit der höheren Stärke gewinnt. Das heißt, wenn die Verteidiger gewinnen, bleibt die Festung. Wenn die Angreifer gewinnen, dann wandert die Festung zum Gegner. Dann gibt es noch so, werden noch ein paar Karten ausgetauscht nach bestimmten Regeln, aber im
Genau,
Grunde genommen ist es das.
das Clevere daran ist, dass du eben sehr viel immer mitdenken musst oder auch abschätzen musst. Hat mein Gegner da was Hohes? Oder du kannst ja auch merken, wenn du jetzt eine Festung besorgt hast, dann muss ja der Wert auf jeden Fall höher sein. Vielleicht weißt du schon irgendwie aus anderer Quelle quasi von vorher, was da liegt, weil du die Festung schon mal angegriffen hast und hast gesehen, was da liegt. Also da kommt so ein bisschen so das, was du bei Love Letter jetzt angedeutet hast, dass du auch aufpassen musst, was machen deine Mitspieler? Wer hat denn was und welchen Wert könnte diese Verteidigung haben. Das finde ich ganz clever daran. Und dieser Mechanismus, wie die Karten, wie der Angriffswert besteht, der ist eigentlich ganz simpel und ganz clever. Man braucht am Anfang ein bisschen den zu verstehen. Also wenn du 3 Zweierkarten hast, dann sind es nicht irgendwie 6 Punkte so, sondern du nimmst den Wert, den du addierst, mal die Anzahl der Karten, aus denen dieses Set besteht. Also 2 plus 2 plus 2 wären 3 Zweierkarten. Das heißt, 6 mal 3 hat einen Angriffswert von 18. Damit man das aber auch mit Kindern und Leuten, die mathematisch jetzt nicht so gut im Kopf rechnen sind, spielen kann, hat jeder dann auch so eine Übersicht, um diesen Wert ablesen zu können, wo man dann so ein bisschen schielen kann, welchen Wert denn das jetzt hat. Also alles ganz
Genau.
easy, auch für nicht rechenbefähigte Leute. Ja.
Ja, wobei später gibt es dann Sonderkarten, da muss man dann gnadenlos selber rechnen. Und das ist das, also was bei Festung toll ist, ist halt genau, wenn man diese Abschätzung macht, die auch richtig macht, dann kann man auch ganz tolle Züge machen. Dann kann man nämlich mit seiner und hat so eine gestückelte Hand, da ist so kein richtig gutes Set, vielleicht ein gutes Set. Und dann weiß man aber ungefähr, was unter der anderen Festung liegt. Dann schiebt man dem anderen die rüber, man gewinnt die Festung, bekommt halt eine Karte vom Gegner und man weiß auch, welche das sein müsste. Mhm. Und die ergänzt dann wieder Karten in der Hand zu einem Set, sodass man die nächste Festung angreifen kann und so weiter. Und diese Kettenzüge sind das, wenn man dann wirklich ein echt positives Gefühl bei Festung hat, dann hat man das, hat man was erreicht. Das hängt, ob man das machen kann, hängt von verschiedenen Dingen ab. Das eine ist natürlich, genau wie bei Furcht, welche Karten man zieht, ist extrem glücksabhängig.
Ja, aber müssen wir noch mal kurz sagen, natürlich ist es glücksabhängig, aber dadurch, dass das Deck ja vorsortiert ist, ist es auch so ein bisschen ausbalanciert, dass jeder ungefähr das gleiche Glück oder Pech haben kann. Also ist jetzt nicht wie bei einer Partie Magic oder bei einem normalen Kartenspiel, dass du halt die mega seltene Karte kriegst, während die anderen alle nur Einser ziehen, sondern was per se schon vorsortiert im Deck bereitsteht, steht auch allen gleichmäßig zur Verfügung. Also von daher ist dieser Glücksfaktor schon vorhanden. Der gehört ja zu meisten Spielen auch dazu, aber er ist schon auch begrenzt in einer gewissen Art und Weise, dass es einigermaßen fair zugeht.
Das gilt für das erste Drittel des Ziehstapels. Mhm. Also bei Festung ist es so, dass man trennt den Spielstapel vom Ziehstapel. Der Ziehstapel ist quasi, der füttert den Spielstapel und der Spielstapel wird am Anfang gemischt und der ist der, mit dem man spielt. Am Ende der Partie kommen nach bestimmten Regeln Karten raus und neue Karten kommen dann immer dazu vom Ziehstapel, kommen die in den Spielstapel.
Von dem Vorsortierten, genau.
Genau, von dem Vorsortierten. Und der Spielstapel ist nicht vorsortiert. Das heißt, da ist es glücksabhängig. Am Anfang gibt es halt nicht so viele verschiedene Kreaturen, Farben, genau. Und also ist auch sehr übersichtlich gemacht. Die verschiedenen Kreaturen, Zahlenwerte haben verschiedene Farben, bis man so den Zahlenraum 8 erreicht. Da sind sie alle grau. Das fand ich ein bisschen schade. Die waren vorher alle so, ja, so schön gemacht und auch so kreativ und dann kommt die 8 und es ist so, ach, noch ein Ritter, noch ein Ritter. Genau. Das fand ich da ein bisschen, okay, aber wie gesagt, am Anfang hat man dadurch bestimmte Gleichgewichte in der Runde und in diesem Kartenstapel und man hat eine relativ gute Idee, wie viel Risiko man eingeht, damit bestimmte Farben zu sammeln. Je tiefer man in den Stapel vordringt, ich will nicht sagen, also es ist ja relativ zufällig oder chaotisch, welche Karten das Spiel verlassen. Mhm. Und wenn man das noch nicht immer weiß, welche Karten das Spiel verlassen haben, dann weiß man auch nicht, wie sich die Verhältnisse der Farben geändert haben. Und das war also ein Moment bei Festung, wo ich dachte, okay, mir gefällt Furcht besser, war der, als ich tatsächlich mit einem halb gespielten Stapel mit anderen Leuten gespielt habe. Weil ich dachte, naja, die Regeln sind jetzt immer noch nicht furchtbar kompliziert, die sind ein bisschen komplizierter als bei Furcht. Es fiel den Leuten deutlich schwerer einzusteigen und sie empfanden es halt als komplett zufällig, weil sie nicht diese Vorgeschichte dieses Kartenstapels kannten, wie der sich verändert hat. Ja, und dazu kommt dann noch, dass im unteren Teil des Kartenstapels, also so im letzten Drittel, viele Sonderkarten sind, die alleine schon sehr mächtig sind. Mhm. Und da ist es dann wirklich, oh, ich habe diese Karte gezogen und damit ist mir schon mal eine Festung mindestens sicher, so ungefähr.
Aber genau das fand ich auch das Reizvolle, dass das Spiel immer mächtiger wird. Also ich finde, es hat gut zu dem, und das Regelset, es hat gut zu der Thematik gepasst, dass wir halt alle diese Festungen haben wollen und dass es so ein bisschen diese kriegerische Atmosphäre hat. Trotzdem aber der Glücksfaktor so ist, dass auch Leute, die sagen, ich bin jetzt kein Strategiespieler und ich mag nicht irgendwie so lang grübeln, das auch locker flockig wegspielen können. Aber ich, weißt du, also diese Mischung fand ich ganz gut. Von der Thematik passt es gut, dass es immer mächtiger, immer kriegerischer wird und dass da mehr passiert. Also das Spiel im letzten Drittel ist ein völlig anderes als in den ersten Partien. Ja. Da ist ja irgendwie noch so ein bisschen Kabelei, Kinderfasching irgendwie dagegen, was da am Ende passiert. Und das fand ich gerade den Reiz, weil das Spiel sich viel stärker verändert über die Gesamtpartien hinweg als Furcht.
Ja, ja schon. Aber dann kommt
da
halt.
Da war mir mehr Legacy drin, einfach so. Ja, das hat mich mehr angesprochen.
Ja, ja, okay, das kann ich verstehen. Das fand ich auch spannend. Aber da kommt dann das Problem, dass ich mit vielen Legacy-Spielen habe. Ich spiele viel in öffentlichen Spieletreffs und so weiter. Ja, und dann ist das, es ist nicht so leicht, dieselben vier Leute immer wieder an den Tisch zu holen. Ja. Ist natürlich schön bei Festung, man kann das auch in einem Rutsch durchspielen, weil du hast 10 Minuten dauert da eine Partie vielleicht und durch den Stapel ist man in, weiß ich nicht, 20 Partien vielleicht. Das muss ja, ich nachgucken, wie viele.
Also ich habe alle drei Spiele mit in Urlaub genommen, als ich mit meiner Family im Urlaub war und dafür war es perfekt. Wir hatten halt immer wir hatten alle Bock drauf und hatten halt auch immer die gleiche Gruppe und das würde ich bei diesen Spielen tatsächlich auch empfehlen. Also was du gerade gesagt hast, so mit einer öffentlichen Spielrunde und dann irgendwie Wochen dazwischen, bevor man die gleichen Leute hat und dann tauscht man einen oder so aus oder eine Mitspielerin ist, kommt dann neu hinzu. Das finde ich passt bei diesen drei Spielen tatsächlich nicht so gut. Also gerade bei Furcht, wenn man da mittendrin einsteigt, dann fehlt einfach so dieser Aufbau, dieses Gefühl, diese Historie quasi, die man halt miterlebt hat, wie sich die Regeln entwickeln. Das klappt beim nächsten Spiel noch schlechter, aber bei Festung glaube ich auch, dass das nicht besonders
gut ist. Also bei Furcht hat es bei uns halt, wie gesagt, super geklappt. Wir haben es, ich habe es ja, wie gesagt, da kamen ständig dann halt Leute dazu oder halt ständig halt zweimal kamen Leute dazu. Für die hat das super funktioniert. Alles halt egal ist, wenn sie denken, es ist halt ja. Nur zufällig, was es, weil es halt wirklich relativ stark glücksbelastet ist, weil es aber halt auch, naja, jede Partie schnell vorbei ist. Und bei Festungen rechne ich zu viel dafür, dass es dann immer zufällig wird, sag ich mal. Und es ist tatsächlich so, ich habe das dann auch mit jemand anders, der das Spiel auch hat, besprochen, der mitgespielt hat. Also wir haben es halt so zu viert gespielt, zwei, die halt neu dazugekommen sind. Einer, der es in seiner Runde gespielt hat mit seinem Kopie, in seiner Kopie von dem Spiel. Und mit ihm habe ich drüber gesprochen, warum die anderen beiden das Spiel nicht gut fanden. Also die haben gesagt, ja, es ist halt nur zufällig. Und dann haben wir echt gesagt, es liegt daran, dass die bei Festung diese Aufbauphase nicht mitgekriegt haben und nicht mitgekriegt haben, welche Karten rausgenommen werden und so weiter. Und dann wirkt es sehr unplanbar. Wobei ich dazu sagen muss, ich hatte auch mehrere Runden, wo das Rundenende wird durch drei bestimmte Karten, die gezogen werden müssen, eingeläutet oder dann ist es zu Ende. Ist auch so ein bisschen so ein Zockermechanismus. Traue ich mich nochmal eine Armee anzusammeln oder fange ich jetzt an, alle Festungen zu überfallen? Das ist auch ganz spannend. Das finde ich auch eine tolle Sache. Ich will nicht sagen, da pocht das Herz, aber ist schon so ein bisschen, dass man immer so mitfiebert. Ja. Aber wir hatten ein paar Runden, wo die immer sehr früh kamen und dann hatten wir auch einen sehr dicken Spielstapel. Fühlt sich das auch recht zufällig an, welche Karten kommen.
Ich würde empfehlen, das ist in dem Spiel jetzt nirgends irgendwie erwähnt oder es gibt ja kein Regelheft oder irgendwie sowas, aber das haben wir bei Fabelsaft auch so gemacht. Also wir haben immer mit der, wie gesagt, hier Family mit den gleichen Leuten gespielt und wir haben dann so eine Art Strichliste geführt, wer welche Partien wie gewonnen hat, weil man spielt halt diese Fabelspiele, haben wir ja schon gesagt, so 10, 12, 15 bis 20 Mal, je nach Spielart eben. Und dann haben wir halt einfach so eine Highscore-Liste geführt. Und dann war es auch nicht so schlimm, wenn man jetzt mal eine Runde Festung verloren hat, hat man halt bei der nächsten wieder Motivation und man weiß halt so, okay, also insgesamt habe ich jetzt schon 6 Partien gewonnen. Mist, mein Sohn hat jetzt irgendwie 4, der hat jetzt gerade die 5. gewonnen, der holt auf. Also da hat es für uns dann auch so einen übergreifenden, wir haben gesagt, man hat erst gewonnen, wenn man insgesamt am meisten Partien von Festung, Furcht und Fabelsaft gewonnen hat, weißt du? So, man hat trotzdem Spaß an der eigenen Partie, aber dann hat einen dieser starke Glücksfaktor, wenn man dann mal eine Runde verloren hat, nicht so arg gestört, als wenn man jetzt jede Partie einzeln betrachtet. Und ich finde, das passt auch ganz gut, weil es ja so eine übergreifende, spielverändernde Aufbaumechanik hat. Und das hat für uns sehr, sehr gut funktioniert, um diesen Glücksfaktor ein bisschen zu relativieren.
Ich sehe, was du meinst, und ich finde, dass du da die richtigen Kommentare gemacht hast, dass der maximale Spaß, denke ich, ist wirklich, wenn man es doch mit denselben Leuten spielt und diese Entwicklung des Spiels sieht. Wie gesagt, ich bin der Meinung, bei Furcht ist es nicht so wichtig, bei Festung denke ich schon. Und wenn man dann noch Buch führt, wer gewinnt, bringt es einem ein bisschen mehr was. Denn tatsächlich hatte ich auch Leute, die gefragt haben, ja und jetzt schreiben wir Punkte auf oder so, wie man das so Kartenspielen kennt. Ich sage so, nee, du hast gewonnen, das ist gewonnen. Also du hast das Spiel gewonnen, jetzt ist auch vorbei, du hast gewonnen.
Ja, aber das befriedigende Gefühl stellt sich einfach nicht ein, weil die Partien sehr kurz sind und man wirklich das Gefühl hat, man ist so mittendrin. Das war auch so ein bisschen der Knackpunkt bei beiden Spielen, das Ende, irgendwann ist halt einfach der Stapel rum. Das war bei Fabelsaft ja auch schon so, es erzählt halt nicht eine Geschichte, wie bei Legacy-Spielen oft üblich, also bei Pandemic Legacy, da hast du tatsächlich so das Gefühl, okay, jetzt ist auch gut nach den Monaten, weil du spielst Monate, du spielst halt ein komplettes Jahr. Und das fehlt bei diesen Spielen. Das habe ich jetzt auch nicht den Anspruch gehabt an so kleine Spiele. Aber natürlich fehlt dann irgendwie so der Abschluss. Das schafft tatsächlich aber Flucht. Flucht erzählt tatsächlich ein bisschen was, das dritte Spiel im Bunde. Es ist nämlich ein kooperatives Spiel. Auf der Packung sieht man Alice im Wunderland mit drei Gefährten, die wirklich flüchten, der Hutmacher und so weiter. Und ich hatte das Gefühl, dass da am ehesten auch so diese Legacy gut erzählt werden könnte, weil man eben wirklich tatsächlich eine kooperative Geschichte erleben können soll, zumindest. Ich benutze mal den Konjunktiv, also ganz abgeholt hat mich das Spiel dann doch nicht.
Flucht ist auf jeden Fall das, hat den größten Unterschied zu den anderen beiden. Das kommt natürlich durch das Kooperative einmal. Und das andere ist, dass zum Beispiel, ja, das Spiel ist für ein bis zwei Spieler. Man kann es alleine spielen. Theoretisch kann man es alleine spielen. Eigentlich ist Flucht ein großes Rätsel. Ja.
Fast schon eine Art Escape-Raum, ja, wenn man so sieht. Man flieht vor einem Monster. Genau, das heißt ja auch schon Escape, ja. Man flieht vor einem Monster, ein grünes, schleimiges Monster. Natürlich ist es grün. Und wie du schon gesagt hast, man schafft es dadurch, dass man gemeinsam überlegt, wie man diesem Monster entflieht. Und jede Partie, es ist auch aufgebaut in Partien sozusagen. So richtig Partien sind es eigentlich nicht. Man verliert ja, wenn das Monster einen der Spieler erwischt.
Ja. Es sind schon Partien, ja. Also es ist eine Partie und es ist halt wie bei Ghost Stories, Pandemie oder sonst wie. Wenn man halt eine Partie verliert, dann verlieren halt alle. Dann ist die Partie auch abgeschlossen. Dann muss man in der nächsten Partie besser sein. Aber das ist halt ein Fabelspiel. Das heißt, die Dinge verändern sich. Gesagt wurde vom Friedemann, es wird ja das Spiel hilft. Und es wird immer leichter.
Nein.
Sehe ich auch so. Also wir hatten das Problem. Also man kann vielleicht kurz sagen, wie es funktioniert, weil es ist sehr interessant. Es ist sehr, sehr klug auf jeden Fall. Ich denke, da können wir uns drauf einigen, dass das sehr clever gemacht ist alles.
Tolle Mechanik auf jeden Fall. Ja.
Also es ist tatsächlich so, es gibt diese vier Charaktere, die spielen immer mit, egal wie viele Leute mitspielen. Aber also es macht dann aus meiner Sicht macht es wahrscheinlich am meisten Spaß zu viert. Wir haben es halt auch zu viert gespielt, weil dann halt jeder einen Charakter, für den man sich so ein bisschen verantwortlich fühlt. Und am Anfang des Spiels bekommt halt jeder Charakter eine Handkarte, wobei ein Charakter bekommt das Monster. Derjenige, der übrigens das Monster findet man auf jeder Schachtel des 2Fs Verlags, denn das ist einfach dieses Logo-Monster. Ja, das fand ich auch sehr toll. Naja, auf jeden Fall einer hat das Monster. Und wenn derjenige, der das Monster hat, in die Reihe kommt, haben alle verloren. Ja. Das klingt erstmal doof. Wahrscheinlich hat jetzt, denken alle so vorm entsprechenden Hörabspielgerät hier, dann ist ja einer dabei, der nie was machen darf. Ja. Das ist halt nicht so, weil man hat nicht die Möglichkeit, ständig dafür zu sorgen, dass derjenige nicht an die Reihe kommt, sondern man muss halt das Monster rumreichen oder halt denjenigen überspringen, die Spielrichtung wechseln, halt einfach dafür sorgen, dass derjenige nicht an die Reihe kommt oder dass der als Nächster an die Reihe kommt, das Monster nicht hat, indem man es ihm wegnimmt. Und das Ganze läuft kartengetrieben. Wie gesagt, man hat diese Handkarten, wobei die halt immer offen ausliegen, damit man alles diskutieren kann. Und die Karten haben halt ganz verschiedene Effekte. Da steht einfach ein Text drauf, was die machen. Zieh eine weitere Karte und gib dir wem anders. Nimm dir das Monster. Was ist halt sonst? Es gibt halt alle möglichen Effekte. Und
und dieses gemeinsame Besprechen ist wirklich wichtig. Also es ist ein kooperatives Überleben, weil man eben gemeinsam absprechen muss. Und klar, der oder diejenige, die das Monster haben, kommen nicht dran, aber es gehört irgendwie so zum Spiel dazu, weil die sind trotzdem mit dabei in der Überlegung, weil die Karten ja nicht geheim sind, können diese Spieler, die quasi aussetzen für die Runde, trotzdem aktiv mitspielen, weil sie müssen aktiv mitspielen, sie können nicht sich ausruhen. Sie sind halt nur gesperrt, was die Handkarten, also die aktive Rolle betrifft, aber die Besprechung findet ja trotzdem statt. Also von daher fand ich das gar nicht so schlimm, das Monster zu haben, weil man trotzdem aktiv am Spielgeschehen teilnimmt.
Ja, und man wird auch an die Reihe kommen wieder. Man kann nicht unendlich oft denjenigen nicht mitspielen lassen, so gerne man das machen würde. Denn Ziel des Spiels, auch das sollten wir vielleicht erwähnen, Ziel des Spiels ist natürlich zu flüchten und man hat endgültig die Flucht ergriffen, wenn man durch den ganzen Stapel durch ist.
Genau, und es gibt zwischendurch so ein paar Safe-Punkte, das kann man vielleicht so weit verraten. Also es fühlt sich deswegen auch nicht so richtig nach Partien an. Man will schon komplett durch diesen Stapel durch. Man kann auch jederzeit aufhören und quasi an irgendeiner anderen Stelle wieder weiterspielen, an einem anderen Tag dann weiterspielen, weil es sind ja nicht so Partien, dass irgendeiner mal kurz gewinnt. Aber es gibt eben Momente in diesem Deck, wo dann auch steht so, ab wenn ihr jetzt verliert, könnt ihr an dieser Stelle wieder anfangen. Das fand ich dann auch sehr motivierend, als wir diesen ersten Punkt mal erreicht haben, weil ansonsten wäre es tatsächlich so, dass wenn du stirbst, musst du wieder komplett von vorne anfangen. Bei Videospielen würden wir sagen, so ein Permadeath-Game, und das fand ich da schon auch ganz gut eingerichtet, dass man dann an dieser Stelle wieder anfangen kann und dass man auch so eine Art Belohnung bekommt, wenn man es eben halt auch weiterschafft.
Es ist ja ein Fabelspiel, es muss sich ja schon eben was ändern, man kann nicht wieder ganz von vorne anfangen. Nee, was passiert ist, was ganz interessant ist, man darf bestimmte Boni, die man sich erwirtschaftet hat, behalten. Mhm. Und der Ablagestapel wird einfach obendrauf gelegt. Das heißt, wenn bestimmte Karten zusammen gut funktioniert haben, liegen die jetzt in diesem Stapel. Das ist, glaube ich, so die Idee, warum das Spiel es einem leichter machen soll. Jetzt passierte bei uns etwas ganz Schlimmes, nämlich, dass wir relativ weit gekommen waren in diesem Stapel. Dann wurden wir gezwungen, eine unserer permanenten Bonuskarten, die es so gibt, also es gibt da verschiedene Arten, abzulegen. Und dann war die jetzt ganz unten im Stapel, diese Bonuskarte. Und die war eine der Bonuskarten, die dem Spieler jeden Zug einen Vorteil bringt. Und das war schon hart. Und die haben wir bis heute aus diesem Stapel nicht mehr rausgefischt gekriegt. Wir sind nämlich tatsächlich noch nicht durch diesen Stapel durchgekommen. Es war bisher zu schwierig für uns.
Es ist tatsächlich ein sehr schweres Spiel, weil es ist das Rätsel an sich, zu flüchten ist sehr schwer. Das ist wirklich, man muss sich sehr viel absprechen und oft kommt man halt auch an Situationen, wo es halt dann einfach auch nicht mehr wirklich geht. Dann muss man in den sauren Apfel beißen und halt nochmal quasi probieren. Finde ich aber auch extrem frustig. Also ich finde, es hat nicht so viel Spaß gemacht, wie es mir auf dem Papier es mir versprochen hat. Also ich finde, diese Mechanik ist genial. Wirklich. Also großes Lob, so ein Spiel sich auszudenken. Ich finde auch, dass diese Absprache gut funktioniert. Es ist wirklich ein durch und durch kooperatives Spiel. Man muss gemeinsam überlegen, du musst halt absolut die richtigen Mitspieler dafür haben, die alle Bock drauf haben. Also so Gelegenheitsspieler, die sagen, ich habe jetzt eigentlich nicht so Bock, heute Abend irgendwie mir hier den Kopf zu zerbrechen, wie das jetzt denn da der beste Weg ist. Das macht mir keinen Spaß. Das habe ich bei dem Spiel halt dann auch erlebt. Ja, dass dann irgendwie wo ist denn jetzt da der Spaß daran? Wir werden hier irgendwie nur bestraft und gejagt. Was ist denn da der Reiz? Also das kann ich schon auch gut nachvollziehen, dass das nicht jedem Spieler und jedem Spielertyp irgendwie gerecht wird, dieses Spiel, weil es nicht ein klassisches Spiel ist. Es ist schon ein gemeinsames Knobeln und Rätseln. Was ist denn jetzt der beste Weg? Was sind die Vor- und Nachteile? Drehen wir jetzt die Spielrichtung um, damit das Monster da ist? Oder benutzen wir jetzt diese Special-Karte oder heben wir die noch auf und so weiter? Wenn man da aber Bock dran hat, dann ist es wirklich ganz cool. Ja. Aber richtig Spaß als klassisches Brettspiel? Nee.
Oh, das ist aber schwierig zu sagen. Also man fühlt sich auf jeden Fall verfolgt, vielleicht sogar gehetzt, obwohl es nicht schnell gehen muss. Also ich fühle diesen Druck immer. Schaffe ich das, die nächste Runde noch zu entkommen? Das fühle ich schon. Also so ist das Thema gut umgesetzt, finde ich. Und dann dieses, das mit dem Rätseln, das ist auch gut, das muss einem Spaß machen einfach schon. Sonst bringt es nichts. Aber das ist ja, gut, bei anderen kooperativen Spielen ist da meistens noch so ein Glücksfaktor drin, damit es nicht immer gleich ist. Also wenn man dann halt sowas wie Pandemie denkt, wo die Karten halt gemischt werden. Also man weiß, welche Karten drin ist, aber man weiß halt nicht, ist es jetzt die fünfte oder ist es jetzt die dritte Karte. Und so bei Flucht weiß man eigentlich, welche Karten kommen und kann es vorausplanen, wenn man ein gutes Gedächtnis hat. Aber es ist schon ein echt knackiges Rätsel. Ich weiß halt, ich würde schon sagen, ist auch noch ein Spiel, ja.
Das ist halt ein gemeinsames Rätsel lösen. Also ich meine, viele sagen ja auch, dass die Exit-Spiele keine klassischen Spiele sind. Ich meine, natürlich ist es ein Spiel, weil du mit spielerischen Mitteln versuchst, dieses Rätsel zu lösen. Also ich möchte jetzt nicht die Frage stellen, ob es ein Spiel ist. Ja. Natürlich ist es ein Spiel. Ich meine damit nur, das ist halt anders, dass es ganz, ganz, ganz anders funktioniert. Man muss sich da wirklich drauf einstellen und einlassen, dieses Spiel so zu spielen, wie es gerne möchte. Was mir ein bisschen gefehlt hat, ist tatsächlich die Geschichte. Also es ist ein sehr mechanisches Spiel. Jede Karte hat quasi neue Regeln. Ja, also du ziehst dann Karten und es sind jetzt nicht irgendwie nur zwei, drei verschiedene Kartentypen, die du hast, sodass du dich irgendwie die Karte nur anschaust und weißt, was jetzt los ist, sondern es ist schon so wie bei Magic, mit jeder Karte, die du ziehst, steht ein komplett neuer Text drauf, was du mit dieser Karte machst. Natürlich gibt es manche Kartenarten irgendwie mehrfach, die ähnliche Dinge machen, aber du musst schon wirklich sehr viel lesen, sehr viel reagieren, sehr viel absprechen, dann nochmal, ja, zeig mir die Karte nochmal, ah, was kann die? Ah nee, also wenn wir das so machen, dann ist es hier, es ist sehr viel Absprache, sehr viel Planung, sehr viel Knobeln und nicht so sehr lockerflockig wegzuspielen wie die anderen beiden.
Ja, also während ich Festung und Furcht mich durchaus getraut habe, nicht Deutschen vorzusetzen, Flucht, keine Chance. Nee. Wäre ich nicht auf die Idee. Da muss man sehr viel lesen. Also muss man schon, also jede, wie gesagt, es steht auf jeder Karte drauf, was sie tut. Die gibt es in sehr unterschiedlichen Niveaus, die Karten. Von halt, zieh einfach zwei Karten mehr oder nimm dir das Monster halt bis
hin zu Permanents quasi, die liegen bleiben und dir jede Runde irgendwas erlauben, ja, oder so. Ja.
Oder, genau. Oder auch komplexe Karten wie zieh zwei Karten, spiel all deine Karten und ja, hast du nicht gesehen. Da muss man wirklich gut überlegen, bringen die mir jetzt einen Vorteil. Nein, also wir hatten schon Spaß daran, dieses Rätsel zu versuchen zu lösen. Und es war schon, man fühlt sich so ein bisschen wie, naja, bei einem schweren Videospiel. Wenn man halt immer an derselben Stelle stirbt, will man beim nächsten Mal es nochmal versuchen und doch ein Stück weiterkommen. Gleichzeitig fehlte, ja, dadurch, dass wir auch nicht durchgekommen sind, fehlte dann irgendwann dieser Punkt der Erleichterung. Ne? Wenn man das nächste Kapitel erreicht, ist so, jetzt sind wir zumindest schon mal einen Schritt weiter.
Also wir haben es zu viert gespielt und nach zwei Dritteln sind dann zwei Mitspieler ausgestiegen, die gesagt haben, haben keinen Bock mehr. Und dann habe ich mit meinem großen Sohn, uns hat es ja doch noch dann gereizt, dieses Rätsel zu lösen. Wir haben es dann tatsächlich auch noch für die anderen beiden einfach dann weitergespielt. Also das geht ja, man kann das ja auch alleine spielen. Und da man immer mit vier spielt, ist es auch nicht so dramatisch. Wenn man das jetzt mit Leuten anfängt und dann steigt jemand aus, kann man das auch easy weiterspielen, weil die Rolle ist sowieso vorhanden. Mhm. Ja, also die vier Charaktere, die muss man sowieso spielen. Man kann sogar dann alleine weiterspielen. Und alleine ist es wahrscheinlich sogar am einfachsten, weil man sich nicht groß absprechen muss. Also auch für Solisten vielleicht eine Empfehlung wert.
Ja. Ja, genau. Für Solisten, ja, kann ich mir das gut vorstellen. Wobei, wie gesagt, ich fand es halt so anspruchsvoll, dass ich durchaus schon dankbar war um die vielen Ratschläge meiner Mitspieler, weil ich schon dachte so, nee, das geht ja jetzt nicht mehr. Jemand anders sagte, nein, wir müssen das, das und das machen, dann machen wir das so und dann sind wir so zwei Runden sicher. Und ich so, ach so, genau. So hätten wir das machen können. Aber naja, es ist halt schon wirklich, wirklich anspruchsvoll. Es fällt mir, also es ist auf jeden Fall das, was am schwersten mit den anderen beiden zu vergleichen ist auch. Ja. Und glaube ich, vielleicht sogar ganz andere Leute anspricht als die ersten beiden.
Ja, ja, absolut. Ja. Wenn man jetzt alle drei kauft, es sind schon sehr unterschiedliche Spiele, die nicht für alle Gruppen gleich passen. Das haben wir ja auf jeden Fall jetzt mal rausgearbeitet. Ja, ein Hinweis noch für alle, die das vielleicht so wie du machen, mit verschiedenen Leuten das Spielen. Dadurch, dass ja, hast du ja schon erwähnt, dass man nichts kaputt macht, man kann alle Spiele wieder rekonstruieren, dass sie quasi auch wieder mit diesen Anleitungen komplett wie neu sind, weil die halt einfach nummeriert sind. Das heißt, man kann diesen Ursprungsstatus auch easy wiederherstellen und auch bieten sie eine Möglichkeit, die Spiele zu spielen, auch mit der bestehenden Gruppe, ohne nochmal jetzt diese Basic-Regeln lernen zu müssen. Also sowohl Furcht als auch Festung kann man danach auch noch spielen. Dann kommen halt keine neuen Regeln dazu, aber es gibt dann halt eben auch so einen Hinweis, wie man die Spiele so sortiert und hinmischt, dass man dann noch ein normales Kartenspiel dann daraus machen kann, was ich auch eine ganz coole Möglichkeit finde. Ja. Sehr nachhaltig sozusagen, nicht wie Exit, landet dann nicht im Papiermüll.
Ja, aber ich meine, die Idee ist ja wirklich, also die Grundidee ist einfach, niemand muss die Regeln lesen und wenn der Stapel durch ist, dann kennt man alle Regeln. Ja. Und dann nicht das Spiel ist vorbei, nicht das Spiel ist geschafft, sondern jetzt das Achievement ist, man kennt jetzt alle Regeln und kann jetzt weiterspielen. Das ist bei Furcht und Festung so die Idee. Wobei auch da, wie gesagt, bei Festung ist es vielleicht sogar schöner, wenn man es wieder sortiert, damit man wieder diesen Aufbau spürt. Bei Furcht ohne Probleme kann man einfach weiterspielen. Bei Flucht ist es halt anders. Es ist ja eigentlich ein großes Rätsel. Laut Autor und Verlag wird es ja immer einfacher mit jeder Partie. Also wie gesagt, bei uns halt nicht so war. Aber wird es ja immer einfacher. Das heißt, wenn man es dann einmal durchgeschafft hat, durch diesen Stapel, wo am Ende dann tja, die große Erlösung auf einen wartet, die ich ja noch nicht kenne, dann müsste man diesen ganzen Stapel wieder sortieren. Und dann, wenn man es schafft, also man hat das Spiel erst richtig besiegt, wenn man den vorsortierten Stapel in einer Partie durchbekommt.
Ja, genau.
Aber dann ist auch wirklich Ende. Also dann kann man das Spiel wegtun, weil das ist jetzt fertig, so ungefähr.
Ja, auch wenn man das alles dann schon weiß, was passiert, auch wenn man das Ende kennt, das Spiel ist halt einfach so drauf ausgelegt, dass diese Flucht so funktioniert. Also du kannst es dann nicht einfach wild mischen und drauf losspielen, das funktioniert nicht. Du musst dich schon an diese Reihenfolge halten, ist dann wirklich, wie du gesagt hast, die höhere Challenge, dann ohne diese Speicherpunkte quasi in einem Rutsch durchzukommen, wie man das halt eben auch von Videospielen kennt. Also es ist schon insgesamt sehr Videospiel-like, das finde ich schon sehr cool. Ja, ohne Speichern, so ein Speedrun, no save, no clipping.
Ja, und man ist es.
Voll durch.
Ja. Es ist ja eigentlich, also ein bisschen, die Werbung war so ein bisschen, also gut, sagte keiner, muss die Anleitung vorher lesen. Aber um ehrlich zu sein, man liest ja schon eine Anleitung, man liest die halt nur häppchenweise. Und dadurch, dass die Karten vorsortiert sind, weiß man halt genau, wann jetzt ein wichtiger Punkt kommt. Ich bin immer ganz unglücklich, wenn Leute sagen, lass uns doch einfach mal losspielen. Und ich habe so ein Spiel, wo ich denke, nein, du musst am Anfang wissen, wie die Endwertung funktioniert, sonst geht das nicht. Aber da kann ich tatsächlich das Learning by machen. Wir ziehen jetzt erstmal jeder eine Karte und da muss man erst lernen, was man mit den Karten machen kann. Das ist doch eigentlich auch mal super. Ja. Sehr entspannend.
Also Fazit, ich bin sehr begeistert von dieser Serie, von dieser Reihe an sich. Ich wünsche mir auch, dass 2F und Friedemann Friese da dran festhalten. Also ich habe auch die, kann man ja kurz erwähnen an der Stelle noch, die Fabelsaft-Erweiterung mit den Limetten. Die ist auch sehr nett, aber da ist jetzt, da kommen halt neue Karten dazu, neue Regeln. Spielt sich genauso wie Fabelsaft. Sind ein paar coole neue Ideen dabei, aber jetzt nichts Gravierendes, was das Spiel verändern würde, großartig. Wie gesagt, ich bin da auch noch nicht ganz durch in der Erweiterung, aber es verändert jetzt nicht grundsätzlich das Spiel. Ich bin immer noch großer Fabelsaft-Fan, also sehr zu empfehlen, wenn ihr das Spiel schon mochtet. Und an der Stelle auch noch kurz erwähnt, gehört jetzt nicht zu dieser Fast-Forward-Reihe, genauso wenig wie die Limetten-Erweiterung, aber auch ein Fabelspiel. Und davon wünsche ich mir tatsächlich auch mehr. Friedemann Friese hat auf der Messe auch für Funkenschlag, was du ja eingangs schon erwähnt hast, auch eine Fabelerweiterung gemacht. Und das finde ich so genial. Eine Fabelerweiterung, das ist ein kleines Kartendeck, wirklich nur so groß wie so ein kleines Spielkartendeck. Und da sind Szenarien drin, die in das Grundspiel, nämlich dieses Funkenschlag, mit einer Fabelidee verbinden. Also du spielst mehrere Partien, du spielst drei aufeinanderfolgende Partien des Hauptspiels und bekommst dann eben durch diese Karten, die auf eine bestimmte Art und Weise gezogen werden, neue Ereignisse. Also zum Beispiel bei dem Funkenschlag, ich spoilere jetzt nicht, weil ich es habe, ich erfinde jetzt irgendwas, keine Ahnung, alle Atomkraftwerke werden stillgelegt für 2 Runden oder sowas in der Art, ja, zum Beispiel. Das heißt, du musst auf einmal deine Strategie für ein Spiel, was du schon seit Jahrzehnten kennst und spielst, anpassen, weil eben diese Fabelerweiterung dich dann über 3 Partien in so eine Art Kampagne setzt. Und das finde ich wirklich sehr, sehr cool und das wünsche ich mir tatsächlich für viele Spiele, so Klassiker, die man irgendwie seit Jahren im Schrank stehen hat, lang nicht mehr gespielt hat, die würden dadurch tatsächlich eine neue Frischzellenkur quasi erfahren. Und ich glaube, das könnte man mit vielen Spielen noch machen. Ja, also auch kleiner Tipp. Funkenschlag, Fabelerweiterung nennt sich das.
Ja, wobei halt, gut, da weiß man dann, wem man es kaufen kann, dem begeisterten Funkenschlag-Fan. Und ich weiß auch, wem ich die Fast-Forward-Spiele kaufen kann, nämlich jedem. Es ist total, also die sind ja auch in einem, auf der Messe, weiß ich, wurden sie für unter 15 Euro verkauft. Ich gehe davon aus, dass das sich auch darum der Preis im Handel bewegen wird. Und das heißt, die sind super als Geschenke für jemanden. Und jeder kennt das, dass man irgendwem hat man dann, naja, wenn man so ein bisschen spieleaffin ist und gerne so den Spielemissionar machen möchte und allen Leuten erklären möchte, dass Brettspiele super sind, dass man halt jemandem tatsächlich dann ein Spiel schenkt und derjenige spielt es nie, weil er müsste ja die ganzen 4 Seiten Anleitung auch lesen. Genau. Ja. Das klingt zwar jetzt doof, weil jemand will 4 Seiten Anleitung nicht lesen, aber wir sind alle beschäftigt in unserem Leben und dann ist das eine Aktivierungsenergie, die man erst aufbringen muss. Und die ist halt hier einfach nicht gegeben. Und das ist halt super. Man sagt dem, nee, du brauchst nichts lesen, du stellst einfach hier den Kartenstapel in die Mitte vom Tisch und dann könnt ihr anfangen zu spielen. Und dann kann ich mir gut vorstellen, wie halt man auch andere Leute, denen man das halt einfach geschenkt hat, losspielen.
Ja, ich würde eingeschränkt dir zustimmen. Ich würde sagen, Furcht und Festung würde ich das bejahen. Kann man wirklich kaufen, schenken und jemanden auch, ohne dass man dabei ist, vielleicht in die Hand drücken, würde ich bei Flucht aber definitiv nicht machen. Also ja. Außer man weiß, es ist jemand, der gerne Rätsel löst, alle Exit-Spiele vielleicht auch schon gemocht hat und gerne spielt oder eben so auch am PC vielleicht Adventures spielt oder sowas ja. in der Art, ja. Dass jetzt Leuten, die unbedarft Brettspiele noch nicht so kennen, Flucht in die Hand zu drücken, würde ich eher davon abraten, weil dafür ja, okay, ist also A zu schwer und B zu ungewöhnlich ja. oder zu seltsam dann ja. auf seine also, Art.
Furcht ist da schon die sicherste Kiste. Das ist ja auch ja. So Spiele, wo einfach Zahlen auf Karten sind und man muss bestimmte Werte erreichen. Das ist halt auch was die Leute kennen. Jeder kennt ja. Mama Uno oder irgendwie Bridge oder sowas oder Skat, wo das relativ eindeutig ist, wie man quasi ja, mit Spielen einfach nur als Zahlenhalter, mit Karten als Zahlenhalter verfährt. Und alles, was bei Furcht besonders ist, das steht da sehr klar erklärt. Gab es bei euch Kartenkonflikte? Bei irgendwas?
Nicht, dass ich wüsste.
Nee, ja, bei uns auch nicht. Also die Karten waren sehr klar beschrieben. Es war eigentlich schon deutlich, wie die funktionieren. Die Karten sind ein bisschen größer als normal. Dadurch kamen die mir am Anfang ein bisschen, habe ich gedacht, die sind irgendwie so dünn, aber die sind nur biegsam und tatsächlich gab es da Diskussionen mit, oder hat mich jemand von ja, dem Produzenten von Ludofakt hat mich da aufgeklärt, welche verschiedenen Pappsorten es gibt und dass das eine sehr gute Sorte von Papier für Spielkarten ist und es ist einfach, die sind einfach ein Stückchen länger als andere Karten und dadurch sind die flexibler.
Fühlen die sich so labbelig an.
Das ja, stimmt. So ein bisschen, ja. Bei Flucht fällt es überhaupt nicht auf, weil die auf dem Tisch liegen, aber ja.
Wir haben Furcht auch am Strand in Italien gespielt, im Sand, und die Karten sehen immer noch gut aus. Also von daher, qualitativ sind die völlig in Ordnung. Ja, kann man das auch echt oft spielen. Ja.
Also da kann man auch preislich nichts sagen, denke ich. Das ist eine super Sache. Nee.
Ja. Gut, ich bin gespannt, was Friedemann da weitermacht, ob die an der Idee festhalten, weitere Fabelspiele machen. Ich hoffe sehr, weil ich mag dieses Konzept sehr gerne und auch in Verbindung. Also ich freue mich sowohl über Fabelspiele als auch eben diese Fast-Forward. Es muss jetzt nicht unbedingt jedes Spiel so sein, dass die Regeln immer erklärt werden, aber wenn das zum Spiel passt, dann nehme ich das gerne an.
Ja,
aber es genau. sind ja zwei verschiedene. Also von daher, ich lese auch gerne noch mal eine Anleitung, wenn dahinter ein gutes Legacy-Fabelspiel steht.
Mach ich auch. Ich lese auch viel Anleitung. Und ich finde, das vielleicht noch was anderes sagen muss. Es ist nicht nur ein Spiel, wo man krampfhaft versucht, auf die Anleitung zu verzichten, ja. sondern es sind wirklich Spiele, wo das Konzept komplett eingebunden ist. Das ist eine runde Sache. Schon gut gemacht, ja.
Absolut. Wunderbar, das war unsere Besprechung von den Fast-Forward-Fabelspielen von Friedemann Friese vom 2F-Verlag. Flucht, ich sag's nochmal, Furcht und Festung. Und kurz erwähnt war noch Funkenschlag, Fabelerweiterung und die Fabelsafterweiterung mit den Limetten. Das war Lutz von Spielkult.de. Ich weiß nicht, ob ihr dazu auch was auf eurer Seite habt.
Doch, ja, tatsächlich habe sogar ich über Furcht und Festung, das ist schon raus. Und Flucht, da muss ich noch ein bisschen dran schreiben.
Alles genau, klar. Also wer da mehr lesen möchte, liest auf spielkult.de. Vielen Dank, Lutz. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und wenn man noch mehr von dir hören will, wie gesagt, Codenames und Broom Service haben wir gemeinsam besprochen. Und diese Spiele, die wir vorhin angesprochen haben, die Pandemic Legacy, die findet ihr auch natürlich wie immer auf insertmoin.de.
Ja, immer wieder gerne. Macht immer wieder Spaß. Es muss ja mehr gespielt werden, überall.
Unbedingt. Dann geht's jetzt raus und kauft euch 2F-Spiele und wir hören uns im nächsten Brettspiel-Podcast gerne wieder. Liebe Grüße nach in die Niederlanden. Wie sagt man Tschüss? Tag.
Dui.
Dui.
Dui. Das ist das Informelle. Das ist auch das Beste.
Dui. Wunderbar. Dann sagen wir Dui. Bis morgen.
Genau. Tschüss.
Tschüss.